Jesus spricht: Was ihr mir getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ich begrüße euch mit dem Wochenspruch heute aus Matthäus 25, der Vers 40, zu unserem heutigen Gottesdienst. Es ist der 13. Sonntag nach Trinitatis und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der uns geschaffen hat, im Namen des Sohnes, der uns gerettet hat, und im Namen des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Amen. Schön, dass ihr gekommen seid. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch ein Stück aufrücken. Es sind noch einige freie Plätze hier vorne. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich denke, wir starten gleich mit dem ersten Lied. Und nach dem Lied kann ich schon mal so einen kleinen eine Vorausschau geben, werden wir ein paar Bilder sehen von den letzten Freizeiten, die jetzt in den Ferien stattgefunden haben. Markus ist ja mit zwei Gruppen nach Kleinstockach gefahren und wir wollen euch einfach mal einen Einblick geben, wie es dort gewesen ist, was die Kids dort so erlebt haben, und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was, vielleicht bei der Erwachsenenfreizeit nächstes Jahr mitzufahren. Okay.
Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. O Menschen, sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. O Menschen, sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns.
Schöne Bilder übrigens. Ich war richtig eben mitten mit dabei gewesen. Ich möchte kurz etwas weitergeben. Und zwar, wir waren die letzten 3 Wochen in Deutschland unterwegs gewesen. Wir haben uns nicht einfach davon gemacht nach Sizilien, ohne uns hier zu verabschieden, sondern wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs, eine Woche im Spessart, eine Woche im Westerwald. Und in der letzten Woche, das war das große Highlight, waren wir an der Mosel, und zwar mit dem Missionswerk Heugelbach. Und dort gab es eine Radmission. Und dort trafen sich 4 Ehepaare auf einem Campingplatz. Und wir sind ausgeschwärmt mit Traktaten im Gepäck. Die eine Gruppe flussabwärts, zurück wieder über eine Brücke, beispielsweise in Cochem, und wieder zurück. Und die andere Gruppe in die andere Richtung. Und dort kamen wir mit vielen, vielen Menschen ins Gespräch, und zwar über Gott. Und da ist es schwierig, einen guten Einstieg auch zu finden, mit fremden Menschen über Gott zu reden. Und wir hatten Traktate dabei: Jeder Mensch ist einmalig, oder Wem kann man heute noch vertrauen? Das sind Themen, die uns alle bewegen, wenn man gerade jetzt in die Welt hinausschaut. Corona, die Flutkatastrophe im Ahrtal, wenn man über die Grenzen hinausschaut, Afghanistan, in der Welt ist was los. Und wenn man da ein festes Fundament hat, wir wissen das als Christen, wie wichtig das ist. Dann auch Rentner im Reisefieber. Es sind ja viele Rentner, bin ja auch Rentner, unterwegs und genießen das schöne Leben im Wohnmobil. Und das ist ein schöner Flyer, wo wir auch auf Gott hinweisen. Der eindrucksvollste war für mich alles Gute. Alles Gute wünschen wir zum Geburtstag. Wenn jemand im Krankenhaus ist, sagen wir alles Gute. Wenn jemand Schwierigkeiten hat und der fängt so an, ich möchte drei Sätze hier mal vorlesen. Alles Gute zum Geburtstag, zur Hochzeit, zum Jubiläum, zum neuen Jahr, zur Prüfung, bei Krankenbesuchen oder bei besonderen Anlässen. Alles Gute, der Wunsch für jede Gelegenheit. Hiermit hatten wir einen guten Einstieg in den Glauben. Bestimmt freuen Sie sich über einen persönlichen Glückwunsch. Schließlich soll alles gut gehen in unserem Leben, nicht wahr? Geht es Ihnen wirklich gut? Sind Sie rundum so richtig glücklich und zufrieden? Ich weiß nicht, wie Sie auf diese persönliche Frage antworten. Tatsache ist aber, dass manches im Leben eben nicht nach Wunsch läuft. Da hilft auch kein Daumendrücken, kein Toi, 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 kein auf Holz klopfen. Schon einmal darüber nachgedacht? Man sagt, in jedem Menschen steckt ein guter Kern. Wir brauchen uns nur anzustrengen, dann schaffen wir das Gute. Das ist ein fataler Irrtum. Die Bibel, das Wort Gottes, sagt, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Soweit dazu, aber das war der optimale Einstieg in ein Gespräch mit Menschen, die so auf der Straße über alles Mögliche reden, schimpfen über die Regierung und was weiß ich, aber über Gott wird gar nicht gesprochen. Selbst im Fernsehen kommt alles Mögliche, aber es geht gar nicht um Gott. Und da haben wir Menschen getroffen, so wie wir rückblickend auch alle, jeder für sich festgestellt haben, dass Menschen über dieses Thema noch nie drüber nachgedacht haben. Selbst, da ist ja eine katholische Gegend, selbst die Menschen fragt man, ja, ich bin katholisch, peng. Und wo ist Gott? Das hat uns sehr bewegt und wir hatten sehr schöne intensive Gespräche, selbstverständlich auch Ablehnung. Gott brauchen wir nicht und außerdem gibt es den ja auch gar nicht. Ich will das nicht weiter vertiefen, aber diese Woche hat uns sehr viel Kraft und eine sehr gute Gemeinschaft gegeben. Wir hatten morgens immer eine kleine Andacht, abends noch eine Bibelarbeit, haben eine gute Gemeinschaft gegeben, um das Wort Gottes weiterzugeben. Es hat uns so erfrischt, es war ganz toll. Es hat keinmal geregnet, wo wir mit dem Rad unterwegs waren. Und der Dienstag war herrlichstes Wetter, Mittwoch dunkle Wolken und am Donnerstag und Freitag noch dunklere Wolken. Und wir haben immer für gebetet. Und als wir gestern nach Hause gefahren sind, die Rosi und ich, hat es aus Eimern geschüttet. Gott sei Dank.
Vielen Dank für deinen Bericht, Michael. Freut mich. Ja, es gab zwei Geburtstagskinder in dieser Woche. Ein kleiner Mensch hat das Licht der Welt erblickt. Der feiert seine Geburt, kann man sagen. Das ist der kleine Sohn von Salome und Andy. Aiden heißt er. Er ist am 23. geboren. Und dann hatte gestern noch die Nadine Weitz Geburtstag. Adelheid, wenn du sie siehst, richte ihr unsere Grüße aus, unsere Geburtstagsgrüße. Ja, dann wollen wir im Gebet noch an die nächste Freizeit denken. Auch die findet wieder in Österreich statt. Markus, ich weiß nicht, ob ihr noch Plätze frei habt. Vielleicht hat sich jemand angesprochen gefühlt.
Theoretisch ja.
Theoretisch gibt es noch Plätze. Das ist eine Erwachsenenfreizeit, nennt sich Berg und Bibel. Und wer sich eben von den Bildern hat ansprechen lassen, der ist herzlich eingeladen, sich bei Markus zu melden, entweder vielleicht noch für dieses Jahr oder vielleicht für nächstes Jahr, um dran teilzunehmen. Und diese Freizeit findet vom 11. bis zum 18. September statt, also es ist schon bald. Dann möchte ich hinweisen auf unseren LKG-Gemeindetag, der am 19. September stattfinden soll. Ein Gottesdienst mit Detlef Kauper, im Anschluss eine Gemeindeversammlung und zum Abschluss wollen wir noch gemeinsam Mittag essen. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr euch wirklich diesen Termin frei haltet und kommt an diesem Tag, weil es ist wichtig, dass möglichst viele Leute auch aus unterschiedlichen Gruppen und unterschiedlichen Altersgruppen dabei sind, sodass wir ein möglichst vielfältiges Bild bekommen, was euch so bewegt in unserer Gemeinde. Ein weiterer Termin, der liegt zwar im Oktober, aber auch wichtig. Am 9. Oktober haben wir einen Arbeitseinsatz hier geplant, so rund ums Haus. Mal alles wieder schick und sauber machen. Es müssen Bäume gefällt werden, Hecken geschnitten werden. Hier im Haus muss mal wieder klar Schiff gemacht werden. Die Fenster brauchen wieder mal, müssen mal wieder sauber gemacht werden. Und auch da herzliche Einladung. Und beim letzten Arbeitseinsatz haben wir gesehen, wie viel Spaß das machen kann, wenn viele mit anpacken und wenn man sich zwischendurch mal so ein bisschen unterhalten kann, ein bisschen austauschen kann. Um 9 Uhr geht's los und es wird auch was zum Mittag geben. Also für das leibliche Wohl wird auch gesorgt sein. Am 9. Oktober, 9 Uhr. Und es ist gut, wenn wir an diesem Tag alles schön sauber machen, weil am 10. Oktober feiern wir unser Erntedankfest. Und wenn möglich, im Freien. Wir werden mal sehen, wie das Wetter mitspielt. Aber da kriegt ihr nochmal genauere Informationen. Dann möchte ich vor dem nächsten Lied noch mit uns beten. Ja. Lieber Gott im Himmel, wir versammeln uns hier zu deiner Ehre. Wir wollen dir hier ganz nahe sein und hören, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir, dass du die Kinder, die Jugendlichen und die Betreuer auf ihren Freizeiten begleitet hast und sie bewahrt hast. Alle hatten eine tolle Zeit miteinander und mit dir. Sie durften erfahren, dass du sie geführt hast und dass sie dir vertrauen konnten. Wir danken dir auch für den neuen Erdenbürger. Es ist immer wieder großartig, Zeuge dieses Wunders zu sein. Behüte und bewahre ihn und lass ihn zum Segen für seine Familie werden. Ich danke dir auch für die Mitwirkenden in diesem Gottesdienst, die sich im Vorfeld schon fleißig vorbereitet haben. Du kannst es schenken, dass sich immer wieder Mitarbeiter finden, die zu deiner Ehre mitwirken und deine Botschaft weitersagen wollen. Wir bitten dich nun, öffne unsere Herzen und Ohren für das, was du uns sagen möchtest. Sei nun mitten unter uns und segne diese gemeinsame Zeit. Amen. Wir singen noch ein Lied und danach hören wir die Predigt.
Das Lied passt doch jetzt ganz gut zu dem, was der Michael uns gerade erzählt hat. Gell? Komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns und bei den Menschen um uns, denen wir begegnen, ein. Ton geht's besser. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Betreuer den Herrn bekennen kann. O du, den unser Größter, Regent uns zugesagt, komm zu uns, werte Tröster, und mach uns unverzagt. Gieß uns in diesem Schlafen und glaubensamen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Und Glaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu, und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und unseren Mund, dass wir mit Freude und Schmerzen das Heilige machen
Ja, der Predigttext, der heute vorgeschlagen ist, kommt ganz vom Anfang der Bibel aus dem ersten Buch Mose. Da heißt es in Kapitel 4, Adam schlief mit seiner Frau und sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen, rief sie. Darum nannte sie ihn Kain, Gewinn. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel. Die beiden wuchsen heran. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an, Kain mit seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. »Warum bist du so zornig? Blickst so grimmig zu Boden?« fragte der Herr. »Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie.« Kain forderte seinen Bruder auf, »Komm, wir gehen zusammen aufs Feld.« Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr, »Wo ist dein Bruder Abel?« »Woher soll ich das wissen?« wich Kain aus. Es ist doch nicht meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen. Aber Gott entgegnete: Was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Darum bist du von nun an verflucht. Weil du deinen Bruder umgebracht und den Acker mit seinem Blut getränkt hast, musst du von diesem fruchtbaren Boden fort. Wenn du ein Feld bebauen willst, wird es dir kaum Ertrag bringen. Ruhelos musst du von Ort zu Ort ziehen. Meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen, erwiderte Kain. Ach Gott, du verstößt mich von dem Land, das ich zum Leben brauche. Noch dazu muss ich mich vor dir verstecken. Heimatlos werde ich umherirren, und wenn mich jemand findet, wird er mich erschlagen. Damit dies nicht geschieht, sagte der Herr, lege ich Folgendes fest: Wer dich tötet, wird dafür 7-mal bestraft werden. Und er machte ein Zeichen an Kain, damit jeder, der ihm begegnete, wusste, Kain darf man nicht töten. Dann verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte im Lande Not, das Land des ruhelosen Lebens östlich von Eden. Als ich nachgeschaut hatte das erste Mal, was ist denn für heute für einen Text vorgeschlagen, dachte ich, puh, willst du das? Ja, also ich finde die Geschichte immer noch grausig. Dann habe ich gedacht, nee, ich muss mich dem stellen. Gut. Kennt ihr jüdische Witze? Robert Altmann und seine Sekretärin sitzen im Jahr 1935 in einem Berliner Kaffeehaus. Die Sekretärin sagt: Herr Altmann, ich sehe, Sie lesen den Völkischen Boten. Ich verstehe beim besten Willen nicht, was Sie mit diesem Nazi-Blatt wollen. Sind Sie masochistisch veranlagt oder gar verrückt geworden? Ganz im Gegenteil, Frau Epstein, erwidert er. Früher habe ich nur jüdische Zeitungen gelesen und da habe ich nichts anderes gelesen als über Verfolgung, über Pogrome, über Aufstände in Palästina und über Assimilation in Amerika. Aber seit ich dieses Blatt hier lese, erfahre ich nur Erfreuliches. Ich höre, dass wir Juden alle Banken unter Kontrolle haben, dass wir führend sind in den Künsten und dass wir kurz davor sind, die Welt zu beherrschen. Das gefällt mir besser. Ein Amerikaner kommt nach Israel und will die Klagemauer besuchen. Er weiß nicht, wie er das dem Taxifahrer erklären soll, der kann nicht gut Englisch, und dann sagt er einfach: Bringen Sie mich dahin, wo die Juden weinen, fährt der Taxifahrer ihn zum Finanzamt. Übrigens wisst ihr, warum Kain den Abel erschlagen hat? Weil Abel ihm alte jüdische Witze erzählt hat. Ich musste bei dieser tragischen Geschichte einfach einen komischen Einstieg nehmen. Die Geschichte, die hat so viel Tragisches. Sie hat am Schluss hat auch viel Tröstendes. Und man kann über Kain und Abel ganz viele Themen rausziehen und diskutieren. Mir hat sich für dieses Mal eine Frage aufgedrängt, oder die Frage aufgedrängt, warum macht eigentlich Gott diesen Unterschied zwischen den beiden, indem er das eine Opfer annimmt und das andere verwirft oder nicht beachtet, wie es hier in dieser Übersetzung hieß. Oder anders ausgedrückt, wie sieht eigentlich ein Gott wohlgefälliges Opfer aus? Das ist heute Morgen so ein bisschen mein Thema. Ich möchte also über Opfer reden. Keins wird abgelehnt, Abels wird angenommen. Ich kann mich noch gut erinnern, die Darstellung in meiner Kinderbibel. Irgendwo oben steht sie auch noch im Regal. Also ich habe sie noch. Und da war das vom Kain, der hat versucht, ein Feuer zu machen, und da waren Rauchschwaden. Die haben sich da am Boden ausgebreitet und war nichts. Und der Rauch, ganz fein vom Abel, ist fein zum Himmel aufgestiegen. In Erinnerung. Warum? Ich möchte einfach auf ein paar Dinge schauen. Das erste ist, wie leben eigentlich die zwei? Was sind das für Typen, der Kain und der Abel? Der Abel, wird uns berichtet, lebt als Hirte. Kain als Ackerbauer. Das heißt, der Kain, der war sesshaft. Der hat ein Stück fruchtbares Land, steht ja auch im Text drin, sich gesucht, sich vielleicht eine kleine Hütte daneben gezimmert, irgendwas dazu gebaut und versuchte, das Beste aus diesem Boden rauszuholen. In der jüdischen Überlieferung wird das Ganze dann so gesehen, dass Kain nur auf Gewinn aus war. Er wollte dem Boden alles entlocken, alles was geht, und dazu oder daraus resultierend wird er beschrieben als jemand, der gottlos lebt, der das versucht ohne Gott. Als Mose diese Geschichte ja später aufgeschrieben hat, da schreibt er ja auch mehr oder weniger gleichzeitig die Gebote für Israel nieder. Und wenn man sich das anguckt, dann handelt Kain komplett gegen diese Gebote. Ja? Wo es eben heißt, du sollst eben nicht alles aus dem Boden rausholen, was geht. Im Gegenteil, gönn diesem Boden regelmäßig Ruhe, alle 7 Jahre lassen ganz ruhen. Und zieh auch nicht alles raus, lies nicht alles aus, sondern lass was liegen für die Armen und für die Tieren, dass andere auch noch was haben von deiner reichen Ernte. Und all das tat Kain eben nicht, sondern der holte alles. Alles für sich. Und dazu eben noch, er wollte alles selbst machen. Er wollte leisten, er wollte tun, er war der Ackerbauer und er fragt nicht nach anderen und er fragt auch nicht nach Gott. Ich schaffe es selber. Ohne Gott und Sonnenschein fahre ich die Ernte ein. Ja, der Spruch, der ist eigentlich aus der DDR, aber das hat anscheinend auch schon Kain ganz gut gekonnt. Oder wie es in dem Lied heißt von Rolf Zukowski, ich schaffe das schon, ich schaffe das ganz alleine. Ich komme bestimmt auch wieder auf die Beine. Ich brauche dazu vielleicht eine Menge Kraft, doch ich habe immerhin schon was ganz anderes geschafft. Ich hatte mal eine Freizeit, weil wir gerade bei Freizeiten waren, eine Jugendfreizeit, also mit 15, 16-Jährigen, da lief dauernd Rolf Zukowski. Fragt mich nicht warum, es war einfach so. Und da war dieses Lied. Und das hat eine Mitarbeiterin von mir immer ganz inbrünstig mitgesungen und irgendwann habe ich sie gefragt, ist es bei dir so, willst du alles alleine schaffen? Dann sagt sie, ja, ich möchte auf niemand angewiesen sein, ich möchte von niemand abhängig sein. Auch nicht von Gott. Aufgrund seines Handelns wird Kain und sein Tun als gottlos, also als losgelöst von Gott angesehen und beschrieben. Nur Johannes stützt es im ersten Johannesbrief, in dem er schreibt, macht's nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um, schreibt Johannes, weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Also in der jüdischen Überlieferung und gewirkt vom Geist Gottes, schreibt dann Johannes etwas genauer, warum eigentlich diese Tragödie damals passiert. Der gerechte Kain dagegen, der lebt völlig anders. Er lebt als Hirte, und Hirte damals hieß als Nomade. Und als Hirte und als Nomade bist du viel abhängiger von geeigneten Weideplätzen, von geeigneten Brunnen oder Wasserstellen oder Bächen. Ein trockenes Land, ein Feld, mit dem fruchtbaren Boden kann man bewässern, aber bewässer mal Weiden. Du bist viel mehr von Wind und Wetter abhängig und ausgesetzt, den Launen der Natur. Und der Nomade, der lebt auch nicht in einem gezimmerten Haus, sondern lebt eher in der Höhle, weil er zieht ja ein paar Tage später wieder weiter, bestenfalls in einem Zelt aus Tierhäuten. So lebt Abel. Abel lebt viel mehr aus dem, was Gott ihm direkt gibt. Er lebt in Abhängigkeit von Gott, so wie es eigentlich ja in Israel und so wie es auch für uns ja sein sollte. Wir Menschen heute, vielleicht noch mehr als früher, wir wollen nicht abhängig sein. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen unsere Freiheit genießen. Wir wollen Dinge selbst schaffen und leisten. Abhängigkeit, ein böses Wort, das engt ein. Dabei wird aber oft eines übersehen. Auch bei uns Christen, denke ich, wird es öfters übersehen. Wir sind geschaffen als Gegenüber von Gott, als Abbild Gottes, um in dauerndem Kontakt mit ihm zu leben. Ich nenne das Abhängigkeit und finde dabei nichts Schlimmeres. Vielleicht weiß jemand ein besseres Wort oder ein angenehmeres Wort. Wie gesagt, ich finde dabei nichts Schlimmes, weil Gott will das Beste für mich. Und ich bin so gedacht. Abels Lebensweise spiegelt das viel mehr wider, wie es im Ursprung von Gott gedacht war. Sich von den Früchten des Garten Edens ernähren und von dem Leben, was Gott schenkt. Josephus beschreibt es dann später als Zusammenfassung jüdischer Diskussion und Überlieferung als tugendhaft, weil er als Nomade lebt. Jetzt ist es eigentlich so, nach dem Sündenfall ist der Ackerboden verflucht. Der Mensch soll sein Brot essen im Schweiße seines Angesichtes. Und der Kain, der stellt sich dem, aber er stellt sich dem aus eigener Kraft, ohne Gott. Der Abel muss sich den harten Bedingungen genauso stellen. Vielleicht sind seine sogar noch härter. Aber er vertraut auf Gottes Fürsorge. So wie es dann Jesus eben später mal sagt, was sorgt ihr euch eigentlich um euer Leben? Was ihr essen und trinken, wie ihr euch kleiden sollt? Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht und er weiß, was ihr braucht. So haben wir also hier zwei sehr unterschiedliche Lebensstile erstmal da. Wenn man dann weiter schaut, was opfern denn die beiden? Der Abel wird uns beschrieben, nimmt die Erstlinge, also die erstgeborenen Lämmer, mehrere, schlachtet die und bringt davon die besten Fleischstücke und das Fett. Fett ist das Beste am Tier. Wir sind bei uns das so gewohnt, in 50 Jahren wird uns immer erzählt, Fett ist schlecht, Fett ist böse. Dabei haben auch schon vor 50 Jahren die Gesundheitsämter gesagt, nee, es ist der Zucker und nicht das Fett, aber es interessiert ja keinen, wenn es in die Werbung kommt. Ich fand es mal ganz spannend, bei Licht im Osten, bei so einem der Fahrertreffen, war jemand, es war Rumänien, haben ihre Bibeln dort abgegeben und das Geld, das sie dabei hatten für die Gemeinden und für die Geschwister dort, war ja zu eiserne Vorhangszeiten. Und dann wurden sie abends zum Essen eingeladen und er beschreibt es so, sie saßen da am Tisch und da waren solche Fettbatzen, gebratener Speck und alles Mögliche. Und die Gastgeberfamilie, die standen drumherum und haben denen beim Essen zugeschaut. Und die haben gesagt, der Punkt ist es, uns ist allein vom Anblick schon fast schlecht geworden. Und wir hatten so Mühe, das irgendwie zu essen. Und wir hatten den Eindruck, die, wo um uns rumstehen, den trifft gerade der Zahn. Ja, weil wir das einfach nicht gewohnt sind. Aber für die Gäste, für die, wo uns das Wort Gottes bringen, das Evangelium, wo das auf sich nehmen, zu uns zu kommen durch diese Grenzkontrollen und all, für die nur das Beste. Und genau das gibt Abel für Gott. Nur das Beste. Als Dank und Lobopfer. Der Kain im Grunde genommen ganz ähnlich, der opfert auch. Früchte des Feldes. Und das ist ja auch richtig. Aber bei ihm gibt es ein paar Unterschiede. Er nimmt einfach irgendwelche Früchte des Feldes. Irgendwann vielleicht erst geerntet. Wir lesen von Kain, bei Kain nichts von den Erstlingen, von den Ersten. Wir lesen auch nichts, dass es das Beste war, die besten Körner, die besten Früchte. Nein, Kain erntet erstmal alles ab, füllt Scheune, Säcke und Vorratskammern. Und als alles erledigt ist, dann denkt er auch mal an das Opfer. Mose schreibt später auch fest, auch von den Feldfrüchten, das Beste. Ja, wenn ich jetzt gerade rausgucke, drüber an unserem Apfelbaum, an vielen ist der Apfelrost, manche sind verfault, die sind schon runtergefallen. Für Gott die Äpfel, die besten, die der Baum hergibt. Das Erste und Beste für den Herrn. Und auch das greift das Neue Testament dann auf. Im Hebräerbrief heißt es, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht ist und da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Entschuldigung. Also durch den Glauben bringt Adam das bessere Opfer. Im Vertrauen, was habe ich gesagt? Adam, ja, Abel, ja, genau. Das bessere Opfer, weil er in Beziehung mit Gott lebt. Die Gaben der beiden sind das Zeugnis für ihren Glauben. Der Kain opfert irgendetwas, der Abel das Erste und das Beste. Und die Frage ist dann, warum opfern die beiden überhaupt? Weil es das Gesetz vorschreibt, das gibt es ja noch nicht. Weil es der Papa gesagt hat, ja, war ja so, der Adam, wenn der Kain und Abel, so genau ist das ja alles nicht beschrieben, aber wenn man sich das so anguckt, wie alt die geworden sind, da sind mit Sicherheit auch schon ein paar mehr drumherum gesprungen. Also opfert man, weil es Papa sagt oder weil man das einfach so macht, aus Tradition? Wir wissen es nicht genau. Ja. Aber wenn man hinguckt, dann sehen wir trotzdem, was beim Abel, was seine Motivation ist. Er gibt das Beste und es zeigt die Motivation, ich bin dankbar. Ich bin dankbar für das, was Gott mir geschenkt hat. Es gab ja im Alten Testament dann später verschiedene Opfer für Bitte und für Sühne und für alles Mögliche. Eher mal ein Dankopfer. Erntedank, wenn wir so wollen. Bei Kain, da bin ich mir über die Motivation nicht so ganz im Klaren. Opfert er, wie gesagt, weil Gott das fordert, vielleicht hat es ja Gott ja mal gesagt, ich erwarte das. Oder macht das, weil sein Bruder macht? Oder weil man das eben so macht? Ich weiß noch mal, das war bei einem Missionseinsatz in Österreich, fällt mir gerade ein, wo der Michael von Missionseinsätzen sprach. Und da haben wir bei einem älteren Mann übernachtet und sind dann sonntags in katholischen Gottesdienst mit dem Missionsteam. Und der fragt uns, habt ihr einen Schilling? Und gesagt, wieso? Ja, für die Kollekte. In der Gemeinde hat es sich einfach eingeschlichen. Es gehört zum guten Ton, dass man was opfert, also nimmt man einen Schilling. Wer weiß noch, wie viel ein Schilling war? 14 Pfennige. Und die Kirche, es war relativ viel los in der Kirche, also mindestens 100 Leute, aber wenn man es dann überlegt, wenn das alle so gemacht haben, ich weiß es ja nicht, alle so gemacht, dann sind gerade mal 14 Euro zusammengekommen am Schluss, gell? Weil man das halt so macht. Wie gesagt, ich weiß es ja nicht, ob es die anderen auch so gemacht haben oder ob nur er so getickt hat. Die Tatsache ist aber, der Kain bringt ein Opfer, wenn auch die Motive fraglich sind. Die Frage ist auch, warum opfern heute Menschen? Beziehungsweise, eigentlich, wir reden ja nicht mehr von Opfer. Ja, das ist in unserem Sprachgebrauch, also hinter Gemeinde, wüsste ich jetzt nicht, sondern wir reden im Zusammenhang, wenn wir Geld oder auch Güter einsammeln, wie jetzt für diese Ahrtal-Geschichte oder auch für den Zirkus, dann reden wir von Spende oder von Kollekte. Und Kollekte heißt nichts anderes als Sammlung. Es stellt sich schon die Frage, ja, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich ein Opfer? Wenn man vom Text ausgeht, ich bringe Gott erstmal was zurück, was ich von ihm empfangen habe. In dem Bewusstsein, es kommt von ihm. So nach dem Motto, was wir als Tischgebet kennen, alle gute Gabe, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Wenn man dann aber in die Tora reinschaut, dann wird es ein bisschen differenzierter. Weil da kommt nämlich erstmal das Thema des Zehnten. Den zehnten Teil von allem, was ich einnehme, der gehört Gott. Steht in der Tora, in 5 Büchern Mose. Und dieser Zehnte, der hatte damals seinen tiefen Sinn. Das war nämlich für den 13. Stamm. Israel hatte ja 13 Stämme, nicht 12, wie immer behauptet wird. Das waren 13. Nur der 13. durfte kein eigenes Land besitzen. Das waren die Leviten, die Tempeldiener. Das heißt, die konnten kein Feld bebauen, die hatten auch keine eigene Herde. Die mussten von den anderen miternährt werden. Und für die war der Zehnte. Das war quasi die Pflichtabgabe für den Tempel. Oder beziehungsweise zu der Zeit noch für die Stiftshütte, also einfach für die Leviten, für die Priester und für die Diener Gottes. So wie es dann später ja Paulus aufgreift, sagt, Wer fürs Evangelium arbeitet, so rum, der soll fürs Evangelium leben. Also wer für den Tempel oder für die Stiftshütte arbeitet, für Gott arbeitet, der soll eben auch davon leben können und nicht darben. Jetzt ist natürlich das Geben des Zehntens nicht so das Verständnis des Neuen Testaments, aber auch heute finde ich das noch ein super Richtwert für das Geben. Und dann, wenn der Zehnte abgegeben war, dann kam das Opfer. Und das Opfer kam dann zu verschiedensten Anlässen. Manche geplant, also zum Beispiel das Versöhnungsfest, das Sühneopfer, das wurde ja dann vom Priester fürs ganze Volk. Aber es gab alle möglichen Gelegenheiten für Dankopfer, für Bittopfer, für persönliche Bußopfer. Eins der berühmtesten Bittopfer, das wir zum Beispiel kennen, war hier von der, jetzt fällt mir der Name nicht ein, vom Samuel, die Mama, Hanna. Habe ich es richtig? Genau. Wo die sie ein Kind erbietet. Ja? Da bringen sie ein Opfer, das sind auch anlässlich eines Festes, aber sie bringt extra noch ein Opfer als Bittopfer. Und das kommt aber zum Zehnten alles obendrauf. Als Christen sollte für uns das Geben normal sein. Wie gesagt, dieser Zehnte spielt im Neuen Testament nicht die Rolle, aber ich finde es nach wie vor, ich finde es einen guten Richtwert. Und es war schon immer ein Thema, auch im Neuen Testament, das Geben unter Christen. Manchmal denke ich, der Paulus, manchmal war er schon Lausbub. Gell? Die Gemeinde in Jerusalem war in Not geraten und er hat den Auftrag gegeben, Leute, sammel doch für die. Und dann ist er sich aber der Sache nicht so ganz gesichert, dass die eine ordentliche Sammlung machen. Und dann schreibt er ihnen im 2. Korintherbrief Folgendes. So habe ich es nun für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, um eure angekündigte Segensgabe vorher bereitzustellen, sodass sie bereit liegt als eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird kärglich ernten, und wer da sät im Segen, der wird auch im Segen ernten. Ein jeder, wie er es im Herzen sich vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also der Paulus, der kannte seine Pappenheimer in Korinth und hat gesagt, gucken wir mal, wir ermahnen nochmal freundlich, aber er weist extra darauf hin, es muss von Herzen kommen. Ja? Schaut in euer Herz, was ihr bereit seid zu geben mit fröhlichem Herzen. Als mal vor einiger Zeit im Wernersberger Anger der frühere Leiter, also eine Lebensgemeinschaft im Schwarzwald vom evangelischen Jugendwerk, der Leiter, der Günter Scheible, gefragt wurde, was Opfer ist, hat er gesagt, also erst geben wir den Zehnten und dann geben wir noch mehr und das Opfer fängt an, wenn es richtig wehtut. Ja, das war seine Definition. Jetzt kommen wir aber dann eben zum Schluss zu der Frage nochmal vom Anfang zurück. Ja, wie ist es eigentlich mit einem Opfer, das Gott gefällt? Das ist ja die Frage auch aus dem Text, an der wir jetzt entlang gegangen sind. Vorweg müssen wir uns aber eins klar machen. Wir sind nicht mehr im Alten Testament. Wir sind nicht in der Situation des Kainen. Wir sind auch nicht im alten Israel. Wir müssen Gott nicht gefallen. Vor allem nicht durch ein Opfer. Wir müssen uns Gott auch nicht zugeneigt machen, ja, wie es ja dann in heidnischen Religionen dann mehr war. Ja, ich muss entsprechend Gott, dass dieser Gott mir zuhört, dass er mir sich Gott mir gnädig stimmen. Das müssen wir nicht tun. Es ist ja bei uns umgekehrt. Gott hat sich uns zugeneigt. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, den dürfen wir nicht aus dem Blick lassen. Und wir können uns Gottes Liebe weder verdienen noch erkaufen. Egal, wie viel Opfer wir bringen. Und doch geht es beim Geben auch um die innere Haltung. Aus dem Text hier und aus verschiedenen anderen Bibelstellen wird schon deutlich, dass Gott es nicht liebt, wenn Menschen geben und zum Beispiel dann, ein scheinheiliges Leben oder ein gottloses Leben führen. Da ist kein Segen drauf. So sagt er mal zu den Schriftgelehrten und zu den Pharisäern, sagt, hey, ihr Heuchler, ihr gebt den Zehnten von Minze und Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Also die innere Haltung, die zählt vor Gott sehr wohl. Nun haben wir eben nicht die Frage nach dem Zehnten, von allem zu geben, weil die meisten von uns leben ja nicht von den Früchten des Feldes oder von ihrer Herde, sondern die meisten von uns haben ihr Gehalt, beziehungsweise, wenn ich hier reingucke, etliche ihre Rente, ihre, ja, aus menschlicher, also ihre Wohlverdiente. Und von dem den Zehnten spenden, das ist eine super Sache. Aber hier bei Jesus, da geht es um Erbsenzählerei. Ja? Wir spenden das Zehnte von den Gartenkräutern. Ja? Irgendwo auf der einen Seite lächerlich, auf der anderen Seite denke ich, so weit weg sind wir von diesen Dingen auch nicht. Ich kann mich zum Beispiel an Diskussionen erinnern, ja, den Zehnten geben, ja, ja, aber muss ich denn jetzt vom Brutto- oder vom Nettogehalt geben? Solange wir solche Fragen diskutieren oder solange solche Fragen eine Rolle spielt, läuft die Diskussion in die falsche Richtung. Das Herz gibt nicht mit Freude, sondern es schwingt die Frage mit, wie viel muss ich denn? Und die Frage ist falsch gestellt. Paulus schreibt nicht aus Zwang. Weil sonst kommen wir ganz schnell eben in die Situation von dem Kain. Ich opfere, weil man es so macht, oder ich opfere, weil ich muss. Wir müssen überhaupt nicht. Die Frage ist auch heute, aus welcher Motivation heraus gebe ich? Und ich finde den Punkt wichtig, ich habe so viel von Jesus empfangen. Alles, was ich verstanden habe von der Bibel über Errettung, über mein zukünftiges Leben in der Ewigkeit Gottes. Warum sollte ich da nicht freizügig sein? Obwohl ich dann immer wieder merke, wir haben den Vorteil oder den Nachteil, dass bei uns durch die Kreuze im Haus ab und zu mal einer kommt und klingelt und was möchte. Und ich merke immer wieder, dass ich da emotional, je nachdem wer da klingelt, auch an meine Grenzen komme. Aber letztlich muss ich mir sagen, warum nicht hergeben, was ich bekommen habe. Wenn ich einen Beruf habe, der mir mehr einbringt, als ich brauche, dann ist es ein Geschenk. Aber das größere Geschenk, finde ich, ist, dass Jesus mich gefunden hat und dass ich gerettet bin. Und das, finde ich, ist Motivation, das Beste zu geben. Bei uns ist es heute, wie gesagt, nicht der Erstling eines Tieres oder das Beste vom Tier oder von den Feldfrüchten. Bei uns geht es meistens über Geld oder eben über, wie jetzt neulich, über Sachspenden. Ja, wo man dann einfach Bedürftigen, die alles verloren haben, versucht, das Notwendigste wiederzugeben. Und es war ja auch beeindruckend, also gerade Ahrtal, die Sachen, was wir teilweise von euch bekommen haben zum Weitergeben, die stehen ja jetzt hier auf dem Dachboden. Weil als es bei uns war, hat keiner mehr was angenommen. Ja, wir konnten nachfragen, wo, das hat keiner mehr genommen. Das heißt aber auch, die Menschen haben viel gegeben. Und das finde ich in diesem Zusammenhang auch erwähnenswert, das ist ja auch mal ein gutes Zeichen. Der Punkt ist es, wir haben viel bekommen als Christen und unsere Aufgabe ist es gut, damit umzugehen. Ich habe noch einen zum Schluss, möchte aufhören, wie ich angefangen habe. Ein evangelischer Pfarrer, ein katholischer Priester und ein Rabbi treffen sich und reden, wie gehen sie mit ihrer Kollekte um. Der evangelische Pfarrer sagt, ich nehme die Kollekte aus dem Opferstock, geh vor die Kirche, zeichne mir ein Quadrat mit einem Meter mal einen Meter auf, geh in 10 Meter Entfernung und werf das Geld. Was drin liegen bleibt, gehört Gott, der Rest gehört der Gemeinde. Katholische Pfarrer sagt, ich mache es ähnlich, ich mache aber ein Dreieck und werf aus 20 Meter Entfernung. Was drin bleibt, gehört Gott, der Rest der Gemeinde. Dann sagt der Rabbi, Leute, ihr habt einfach kein Gottvertrauen. Ich nehme die Kollekte in der Synagoge, werf sie in die Luft und sag zu Gott, behalte, was du brauchst. Los, Bube, eben, gell? Soweit für heute zum Thema Opfer und Kain und Abel. Amen. Bei dem nächsten Lied, du bist die Kraft, die mir oft fehlt, machen wir so. Es ist ja dieser Kehrvers, Jesus, Gottes Lamm. Wir steigen mit dem ein, Jesus, Gottes Lamm, dann der Vers, Jesus, Gottes Lamm, dann Vers 2 und Jesus, Gottes Lamm. Ich sage das deswegen, weil ich singe das komplett durch. Die Gabi singt dann bei den Versen jeweils die Gegenstimme. Wer möchte, darf gerne auch die Gegenstimme, Jesus, Gottes Lamm singen oder eben mit mir die Verse. Nur damit er nicht durcheinander kommt, wo wir gerade sind.
Jesus, Gottes Lamm, ehre deinen Namen. Jesus, Gottes Lamm, ehre sei dir, Herr. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Du bist der Wert, der wirklich zählt. Alles bist du mir, Herr. Falle ich hin, stehst du mir bei, stillst meinen Durst und sprichst mich frei. Alles bist du mir, Herr. Jesus, Gottes Lamm, ehre deinen Namen. Jesus, Gottes Lamm, ehre sei dir, Herr. Bei aller Last von Schuld und Scham lobe ich dich, der sie mir nahm, alles bist du mir, Herr. Ich meinen Retter, meinen Herrn, lobe ich für mein Leben gern, alles bist du mir, Herr. Jesus, Gottes Lamm, ehre deinen Namen. Jesus, Gottes Lamm, ehre sei dir, Herr.
Ich lese euch den Psalm 112. Das Glück der Treuen. Halleluja, preist den Herrn. Wie glücklich ist, wer den Herrn achtet und ehrt, wer große Freude hat an Gottes Geboten. Seine Nachkommen werden mächtig im Land. Denn wer dem Herrn gehorcht, dessen Kinder werden von ihm gesegnet. Wohlstand und Reichtum sind in seinem Haus. Seine Treue zum Herrn bleibt für immer fest. Sogar in dunklen Stunden strahlt ein Licht für jeden, der dem Herrn gehorcht und selbst voll Güte und Erbarmen ist, weil er dem Herrn die Treue hält. Gut steht es um den Menschen, der dem Armen schenkt und leiht und der bei allem, was er unternimmt, das von Gott gesetzte Recht beachtet. Niemals wird er ins Wanken geraten, nie wird man seine Treue vergessen. Schlimme Nachricht macht ihm keine Angst. Mit ruhigem Herzen vertraut er dem Herrn. Fest und mutig bleibt er, ohne Furcht, denn er wird seine Feinde unterliegen sehen. Großzügig gibt er den Bedürftigen. Seine Treue zum Herrn bleibt für immer fest. Darum wird er mit Macht und Ehre beschenkt. Wer Gott missachtet, sieht es voller Ärger, knirscht mit den Zähnen und vergeht vor Wut. Seine bösen Pläne werden zunichte.
Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht und noch sehen wir die Sonne nicht. Doch schon zieht ein neuer Tag herauf und das Licht des Morgens leuchtet auf.
Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht.
Die Gott lieben werden sein wie die Sonne,
werden noch geweint. Und der Mensch ist noch des Menschen Feind. Doch weil Jesus für die Feinde starb, hoffen wir, weil er uns Hoffnung gab.
Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht.
Krieg und Terror sind noch nicht gebannt und das Unrecht nimmt noch überhand. Doch der Tag, er steht schon vor der Tür. Herr, du kommst, wir danken dir dafür.
Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne,
mit uns beten. Ihr Vater im Himmel, lasst uns genau das sein. Menschen, die dich lieben, die dir nachfolgen in Treue und Ergebenheit, die dir nachfolgen in Abhängigkeit, die sich in die Beziehung mit dir ganz reingeben. dass wir strahlend sind, dass wir ausstrahlend werden und zu einem lebendigen Zeugnis für dich. Und dass wir ein Leben führen, das dir gefällt. Mach du unsere Herzen und unsere Ohren weit, weit für Veränderung durch dich, dass wir uns von dir führen und leiden lassen, und weit für die Menschen um uns herum. Und öffne du unsere Hände, dass wir bereit sind zu geben. Zu geben, wie es vor dir und für dich gut und richtig ist. Vater im Himmel, wir bringen dir aber auch unsere Gemeinde, unsere Kinder, unsere Jugendlichen, unsere Senioren, unsere Erwachsene. Wir bringen dir alle, die gerade zu kämpfen haben, alle, die krank sind. Wir bringen dir alle, die jetzt, wo jetzt der Start in einen neuen Abschnitt ja ansteht, mit den Kindern, vorhin haben wir sie gesegnet. Geh du mit ihnen, geh du mit uns, trag du uns und lass du uns immer wieder erfahren und spüren, dass du bei uns bist. Gemeinsam bringen wir vor dich, was uns sonst noch bewegt, mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Ich lade dazu ein, aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in den Sonntag unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag, kommt gut nach Hause.